Hallo und willkommen zu Familienbildung, dem Podcast rund um Familie und LGBTQ+. Wir haben wieder eine Nachricht bekommen von unseren Freundinnen, bei denen das Stiefkind-Adoptionsverfahren läuft und bei denen jetzt etwas weitergegangen ist. Die hatten ihren Jugendamtstermin. Wir haben schon uns ausführlich darüber aufgeregt.
Ja, also ich sag mal nichts für Leute mit hohem Blutdruck. Wer niedrigen Blutdruck hat, der sollte die Folge gut hören. Der ist danach auf guter Betriebstemperatur. Also ja, und wir haben uns überlegt, also eigentlich, wir haben glaube ich jetzt gerade eine Stunde hier uns aufgeregt und sind verzweifelt schier an manchen Dingen, die wir uns angehört haben. Und wir wollen aber versuchen in dieser Folge, das eben nicht einfach nur, ja nicht nur einen riesen Rant jetzt loszulassen, sondern eben wirklich das ernst zu nehmen, was die dort im Jugendamt erlebt haben und es versuchen auch ein bisschen, sage ich mal, eher fachlich zu kommentieren, als jetzt ja uns nur darüber aufzuregen, denn aufregen kann man sich von selbst. Und ich glaube, bei aller Aufregung, irgendwas steckt ja auch immer dahinter und wir gehen ja auch davon aus, dass die Menschen, die dort arbeiten und die den Fall unserer beiden Freundinnen da bearbeiten, dass sie im Grunde ja Gutes im Sinn haben und fachlich gut arbeiten wollen und das sicherlich auch in vielen Bereichen tun. Aber ein paar Sachen, die in diesem Gespräch passiert sind, die sind schon ganz schön krass.
Wir hören jetzt gleich mal so den ersten Teil und werden uns dann nochmal einschalten und ein bisschen was dazu sagen.
Hi alle zusammen, hier sind wir wieder. Wir wollen euch heute von unserem ersten Gespräch mit dem Jugendamt erzählen.
Genau, es ist also alles noch ganz frisch. Wir sind eigentlich noch ordentlich am Nachverarbeiten, weil es schon anders war, als wir es uns vorgestellt haben, beziehungsweise wir haben uns ja schon vorher Gedanken gemacht und du hast ja auch schon so ein bisschen die Sorge gehabt, dass bestimmte Fragen kommen, auf die man so ad hoc erstmal keine Antwort hat. Mhm. Ich habe mir eingeredet, dass dieses Gespräch innerhalb von 30 Minuten vorbei ist. Dem war nicht so. Genau, aber dazu später mehr. Als wir dort ankamen, mussten wir noch kurz ein bisschen warten. Dann wurden wir ins Büro gerufen und dort stellte sich dann raus, dass unsere Zuständige in diesem Bereich neu ist, beziehungsweise das wussten wir ja schon vorher, aber dass die deswegen noch eine weitere Jugendamtsmitarbeiterin quasi an ihrer Seite hat, die auch beim Gespräch dabei ist. Das war für mich im ersten Moment erstmal, oh nein, jetzt ist noch jemand dabei.
Man hat direkt zwei, also doppelte Anzahl an Personen, die einem zuhören und das beurteilen, was man von sich gibt.
Und man hat sich gleich eine Ecke kleiner gefühlt irgendwie. Hätte jetzt nur eine Person vor uns gesessen, hätte ich mir gedacht, du kannst uns gar nichts. Und als dann gleich zwei, und wir saßen an so einem kleinen quadratischen Tisch. Mhm. Ja, das war ein wenig unangenehm. Ja. Ja, es ging dann los mit Fragen wie, wie haben wir entschieden, wer zuerst schwanger wird? Wo war die Entbindung? Ist natürlich total wichtig. Genau, und dann kam die Frage, also wie so generell unsere Planung aussieht. Da haben wir dann erzählt, dass wir uns jetzt durchaus auch zeitnah schon ein Geschwisterchen für unseren Sohn vorstellen können. Und ja, und dann kam eigentlich so in etwa die Frage, warum denn jetzt schon wieder? Ne? Warum jetzt schon wieder schwanger? Warum jetzt schon das nächste Kind?
Ja, und dann haben die auch darauf rumgehackt, ob das so passt, da ich jetzt vor kurzem mein Studium abgeschlossen habe und ob es dann nicht sinnvoller wäre, erstmal einen Job zu suchen. Und
denn es wäre ja schwer, später reinzukommen und wenn sich dann erstmal eine Lücke im Lebenslauf aufgetan hat, ob das denn so gut wäre? Ja, und da haben sie ordentlich drauf rumgehackt, ne? Also haben immer wieder drauf Bezug genommen. Also das war irgendwie ziemlich lange Thema. Mhm. Und das fand ich eigentlich schon die erste Unverschämtheit, weil die schlichtweg nichts angeht.
Die wollen natürlich auch nur schauen, dass ja das für unser Kind gesorgt ist. Aber es waren schon fast Ratschläge, die die eine, also unsere Zuständige, uns quasi hinterher werfen wollte, weil sie das, ja, ich weiß nicht, ob sie es besser findet oder wie auch immer.
Das ist es. Und das wurde deutlich, dass sie eigentlich eine andere Meinung hat. Dass sie eigentlich findet, dass es anders sinnvoller wäre.
Ja.
Wir können ja auch 4 Jahre warten bis zum nächsten Kind, so ungefähr. Ja. Naja, ja, dann wollten sie wissen, wie das bei mir jetzt mit der Arbeit weitergeht und wie das dann mit Betreuung ist, ob wir einen Krippenplatz uns organisiert haben oder organisieren wollen. Ne, da ging es eine Weile drum.
Genau, und da haben wir dann quasi aufgeklärt, dass ich dann, sobald du wieder arbeiten gehst, dass ich dann zu Hause bin und erst unseren Sohn betreue.
Genau. Und da wurde dann aber wieder auf die Lücke in deinem Lebenslauf, haben sie wieder drauf Bezug genommen. Ah ja, aber so mit dem Lebenslauf und so.
Aber da fand ich die andere auch ganz nett, weil sie hat dann quasi so bestärkt und hat gesagt, ja, mit dem, was ich studiert habe, da findet man eigentlich häufig etwas und dann...
Ja, da hat sie so ein bisschen das Ganze gerettet, ne?
Ja, die war auch wirklich nett und ich glaube, hätten wir nur mit ihr das Gespräch gehabt, wäre das auch nochmal
entspannter.
Genau,
ja, entspannter gewesen. Das stimmt. Ja, eine Frage, bei der wir etwas größere Schwierigkeiten hatten, die sofort zu beantworten, wenn man von zwei Leuten so erwartungsvoll angeschaut wird, war folgende, nämlich wurde gesagt, naja, es ist ja nun mal so, also sie hatten schon ganz viele Frauenpaare gehabt und es wäre so, dass es zu dem Punkt kommt, dass das Kind aus der Kita nach Hause kommt, entweder traurig ist oder wütend und fragt, warum habe ich eigentlich keinen Papa und die anderen Kinder schon? Wie wir damit umgehen würden?
Haben wir nur geguckt und versucht, irgendwas zu sagen.
Ja, ich finde auch, dass wir es im Endeffekt gut beantwortet haben, weil wir uns natürlich... Ist ja nicht so, dass wir über solche Themen noch nie gesprochen hätten, wir beiden, ne?
Man kann aber auch nicht über alles schon reden oder alles schon planen. Und es gibt halt schon Sachen,
wo man... Die man auf sich zukommen lassen muss. Ja, genau. Und wo man nicht schon von vornherein sich da irgendwas zusammenbastelt. Boah, wie wir da schwafeln mussten, ne? Also Wahnsinn.
Aber genau, du hast es dann ganz gut auf den Punkt gebracht, als du dann gesagt hast, dass wir natürlich dann für unser Kind da sind. Und dass wir die Situation nicht unter den Tisch fallen lassen und dass wir die Sache sehr ernst nehmen. Und ich glaube, das war also wirklich eine sehr gute Antwort. Und dann war natürlich auch die Frage, wie offen wir dann mit uns umgehen, wenn zum Beispiel die Kita-Anmeldung ist oder unser Kind zur Schule geht und wie wir damit umgehen.
Wie offen wir als Paar auftreten.
Genau. Und ja, genau, da haben wir dann gesagt, dass es natürlich wichtig ist, dass wir uns offen bekennen und dass es überhaupt keine Sache sein soll.
Und das ist ja generell die Schwierigkeit, die man auch so jetzt mit sich trägt. Einfach, dass man ständig in der Situation ist, dass man das Gefühl hat, man muss sich outen, was bei heterosexuellen Frauen zum Beispiel einfach anders ist.
Puh, also wie gesagt, wir haben ja schon angekündigt, mir geht es so, dass ich nach den wenigen Minuten schon ganz viel Gedanken dazu habe und dass mir ganz viel dazu einfällt. Ich weiß nicht, wie es dir geht.
Ja, genauso.
Das Erste, was mir so ins Sinn kommt, wenn ich das jetzt wohlwollend ausdrücke, dass die sehr viele Annahmen zu haben scheinen. Böse ausgedrückt sind es Vorurteile, ehrlich gesagt. Und zwar in zwei Punkten. Das eine, was jetzt da kam, war so diese Geschichte mit der Arbeit der annehmenden Mama sozusagen.
Die Lücke im Lebenslauf.
Die Lücke im Lebenslauf. Ich glaube, ich spinne. Also aus so vielen Gründen. Also als Frauen vor Frauen zu sitzen und dann so vorurteilsbeladen, ganz abgesehen davon, dass es mit dem Grund dieses Termins irgendwie nicht viel zu tun hat, oder?
Ja, also ich finde es absurd. Es geht ja darum, zu prüfen in so einem Termin, ist die annehmende Mutter... ja, in Anführungsstrichen geeignet, ein Kind zu adoptieren oder dieses Kind zu adoptieren. So kann man es ja mal so ein bisschen ausdrücken. Und ich denke mir, was ist denn besser für die Eignung als eine Mutter, die sich engagieren will, die für ihr Kind da sein will, die etwas annimmt, was in unserem Land eine gesetzliche Grundlage hat.
Elternzeit.
Ja. Zu sagen, ich kümmere mich auch um dieses Kind, ich bleibe auch zu Hause. Und ich denke mir auch, hallo, wo bleibt denn da die Frauensolidarität? Also dann jemand zu sagen, ja, dann haben sie ja gleich eine Lücke im Lebenslauf. Mhm. Super.
Abgesehen davon, was ist die Alternative?
Genau. Also finde ich auch ziemlich schräg.
Ich finde es auch nicht so okay, unangekündigt zu zweit zu sein, weil, wie es die eine gesagt hat, man erwartet es nicht, dass man da tatsächlich dann zu viert sitzt. Ich finde es okay, also kann man machen, aber ich finde es schön, wenn man darauf hinweist, dass es so sein wird.
Ja, für die Vorbereitung wäre es sicherlich netter gewesen, es zu wissen. Ich meine, scheinbar haben sie ja im Gespräch dann irgendwie oder am Anfang des Gesprächs irgendwie erklärt, warum die andere dabei ist. Und das ist ja auch okay. Also ich finde, fachlich ist es okay, dass eine junge Kollegin, also jung, neu im Job, vielleicht ist sie nicht jung, aber eine neu im Job sich befindende Kollegin sagt, meine andere Kollegin, die erfahren ist, die mich vielleicht einarbeitet, die mich fachlich begleitet, ist dabei.
Klar, absolut.
Aber das sollte man vielleicht vorher ankündigen.
Und
den Knaller finde ich natürlich wirklich annehmen, also indem sie die Frage so formulieren, was machen sie denn, wenn ihr Kind mal weinend aus der Kita kommt? Kann man doch auch neutral formulieren, oder? Man könnte doch auch sagen, wie gehen sie damit um, wenn ihr Kind fragt oder feststellt, andere Kinder haben einen Vater? Also ich finde das schon so formuliert, dass es wieder vorurteilsbeladen ist.
Ja, also anzunehmen, dass ein Kind mehr oder weniger auf jeden Fall irgendwann dann weinend aus dem Kindergarten kommt, weil es keinen Vater hat. Also erstmal, also wären mir jetzt auch nicht so viele Fälle bekannt. Ich glaube auch, dass die Studienlage sozusagen dagegen spricht. Aber ich finde auch, das ist einfach schon von vornherein eine Negativannahme. Und ich denke auch, das kann man anders sagen.
Ja.
Aber es so zu beschreiben und auch zu sagen, das kommt ja häufiger vor.
Also, ja, woher, genau, das frage ich mir auch.
Woher weiß das Jugendamt denn sowas bitte?
Und das ist total defizitorientiert. Also ja. die setzen ja voraus, dass das Kind ein Defizit hat, weil ihm etwas fehlt.
Mhm.
Dabei hat es ja zwei Mamas. Also.
Sollen wir mal ein bisschen weiterhören?
Ja.
Okay, anschnallen, weiter geht's.
Dann haben sie uns noch gefragt, wie wir das mit den Geschwisterkindern handhaben wollen, ob es der gleiche Spender wird. Dann war es so, wir hatten ja unseren Sohn zu Hause gelassen bei meiner Schwester, die hier auf ihn aufgepasst hat. Er hatte seinen Mittagsschlaf gemacht, als wir gerade quasi los sind. Und ja, wir hatten generell schon ein bisschen Bauchschmerzen, weil er schon momentan noch eine sehr anhängliche Phase hat. Naja, und ich guckte dann nach einer Dreiviertelstunde, also das Gespräch lief schon eine Dreiviertelstunde, auf mein Handy und hatte tatsächlich eine Nachricht von meiner Schwester, dass wir doch bitte möglichst schnell wieder nach Hause kommen mögen. Und da war mir schon alles klar. Dann ließ ich mich kurz entschuldigen, bin rausgegangen, habe sie angerufen. Und da war für mich klar, für mich ist das Gespräch an dieser Stelle beendet. Ich gehe jetzt nach Hause. Dann bin ich auch nur noch mal kurz in den Raum rein. Ich habe erst den Raum nicht mehr gefunden, weil ich dann so aufgeregt war. Habe es erst an drei verschlossenen Türen probiert, bis ich dann irgendwann die vierte richtige hatte. Ja, und dann habe ich meine Sachen gepackt und bin nach Hause gespurtet. Und dann dachte ich, ja komm, dann reden die jetzt hier noch ein paar Minuten weiter. Dann wirst du gleich nachkommen. Aber dem war dann nicht so.
Bei mir ging es dann quasi weiter, dass wir das Genogramm für mich aufstellen wollten. Das, was, ja, worum es eigentlich gehen sollte. Und die Dame hatte auch schon angefangen, hatte quasi auch schon die Namen meiner Familienmitglieder aufgeschrieben und ja, wollte quasi jetzt noch ergänzen. Da war natürlich die Frage, wie ist mein Verhältnis zu meinen Familienmitgliedern? Und aber auch, wie ist das Verhältnis von meinen Geschwistern zu meinen Eltern, da meine Eltern auch getrennt sind. Und das war natürlich für mich auch schwierig zu beantworten, weil wie das Verhältnis jetzt zwischen den beiden oder zwischen den Parteien ist, das kann ich grob beantworten. Aber ja,
ich finde es tatsächlich auch einfach eine Frage, es hat wenig mit dir zu tun und dem, was du möglicherweise an unseren Sohn irgendwie weitergibst. Oder ich versuche ja immer eine Verbindung zu unserem Sohn zu finden da bei diesen Fragen, die die stellen. Und wobei von dieser Sorte Fragen gab es ja noch mehr. Das war ja noch nicht mal die schlimmste.
Genau, und dann wurde ich gefragt, wieso haben sich meine Eltern getrennt? Und ja, natürlich, wie habe ich mich dabei gefühlt? Wieso sich meine Eltern getrennt haben? Habe ich versucht zu erklären, aber selbst das hat ihnen nicht richtig gefallen.
Haben immer weiter
nachgehakt. Die haben immer weiter nachgehakt, weil ich meinte dann, dass sie sich auseinandergelebt haben und das hat denen einfach nicht gereicht. Die wollten dann irgendwie konkret irgendwas wissen, ob da irgendwelche Streitpunkte waren oder ähnliches.
Und was denn nicht funktioniert hätte und warum sie sich auseinandergelebt haben.
Genau, aber auch das hat denen nicht richtig gefallen. Da haben sie auch ein bisschen nachgehakt.
Wahrscheinlich wollten sie was anderes von dir hören.
Ja, sie wollten wahrscheinlich...
Wie schlimm das für dich war und dass du, irgendwie in die Richtung.
Genau, was hatten wir denn noch? Dann zurück zum Genogramm. Da wurde ich dann noch gefragt, weil mein Onkel und meine Tante bereits verstorben sind, haben die beiden darauf auch sehr,
wollten genau wissen, woran sie gestorben sind.
Genau, und auch in Bezug zu meinem Onkel, also das ist der Bruder von meiner Mutter, wollten sie wissen, wie meine Mutter damit umgeht und ob sie heutzutage über ihn reden kann. Wo ich mir dann auch dachte, was hat meine Mutter jetzt damit zu tun, wie ich quasi in Bezug auf die Adoption stehe.
Wo ist der Zusammenhang?
Ja, Und ja, das fand ich auch sehr unangenehm. Also da muss ich sagen, das fand ich auch wirklich nicht nett. Genau, und dann noch ein paar Fragen zu dem Genogramm. Wer wann geboren wurde, wie das Verhältnis zueinander ist, wie oft wir uns sehen, wie regelmäßig der Kontakt wirklich zu meinen beiden Elternteilen ist.
Ja, Genogrammarbeit, eine beliebte Methode, zum Beispiel in der systemischen Familientherapie.
Wie wir wissen.
Seit neuestem auch im Jugendamt. Ich bin da sehr zwiegespalten. Ich habe auch mit jemand anders drüber gesprochen, was er von der Anwendung von Genogramm im Rahmen eines Familiengesprächs im Jugendamt hält. Und zwar in diesem Kontext mit der Stiefkindadoption. Und der sagte mir, naja, das zu visualisieren ist ja manchmal ganz hilfreich. Und das stimmt auch, klar. Ich finde nur die Art und Weise, wie diese Genogrammarbeit dort eingeführt wurde, also die hatte schon was vorgezeichnet, es waren schon Namen eingetragen.
Ist jetzt eigentlich nicht so, wie man es macht, oder?
Ist nicht so richtig, wie man es macht,
erstens, ja. Erstens finde ich es wichtig, es ist ein Zwangskontext. Die sind da nicht freiwillig. Die sind da nicht, um irgendwie ihre Familiengeschichte aufzuarbeiten, sondern die sind dafür da, um ihr Kind zu adoptieren. So, dass man erstmal fragen sollte, ob das okay ist. Und dann das gemeinsam zu entwickeln, wenn schon überhaupt. Aber dann klingt so nach dem Motto, eine Methode, Hauptsache ich habe eine Methode ausprobiert. Aber ob die jetzt da in den Kontext passt, meiner Meinung nach, irgendwie nicht so richtig.
Und ich finde das mit dem Kontext, was du sagst, ganz wichtig, denn die Fragestellungen, die sich dann daraus entwickelt haben, also Beziehung der Eltern, warum haben die sich scheiden lassen? Warum geht's haben die sich scheiden lassen? Was hat das damit zu tun, dass die Annehmende ein Kind adoptieren will?
Ja.
Tod des Onkels, Gründe irgendwie. Also da frage ich mich dann schon, bitte, liebe Leute, worum geht's denn hier eigentlich?
Und da denke ich an die letzte Folge, als du mit der Frau Gerlach gesprochen hast in München, die das nochmal so schön gesagt hat. Dieses Verfahren ist eine Krücke. Wir müssen nicht darüber sprechen, dass das Käse ist, aber man kann es so oder so ausüben. Und ich finde auch gerade, es geht um so sensible Daten und persönliche Geschichten, Familienthemen. Hallo, darüber spricht man nicht so einfach. Was bezweckt ihr damit, solche Dinge zu erfragen? Außer, ich weiß es nicht, mir fällt nichts dazu ein. Also für dieses Anliegen ist für mich das vollkommen fehl am Platz.
Ja, also ich glaube, das Einzige, was mir dazu einfällt, und das ist aber eben, wie gesagt, schon ziemlich weit an den Haaren herbeigezogen, ist meine Hypothese. Wir können ja mal schöne Hypothesen bilden, oder? Das haben wir ja gelernt.
Das
meine
die
Hypothese
auch.
Wäre, dass man zum Beispiel sie gefragt hat über die Beziehung oder die gescheiterte Ehe ihrer Eltern, dass man sie dazu so ausgequetscht hat, weil dahinter die Annahme steckt, wenn ihre Eltern eine gescheiterte Beziehung haben, hat das was mit ihr gemacht, was sicherlich ja auch der Fall ist, macht ja mit jedem von uns irgendwas, was so passiert im Leben. Und dass das aber wiederum Auswirkungen hat, vielleicht auch auf ihre Beziehung zu ihrer Frau und natürlich damit auch Auswirkungen auf das Kind.
Mhm.
Aber das ist ungefähr so, wie wenn ich eine Bananenschale hinwerfe, könnte es sein, dass jemand drauf ausrutscht. Es könnte aber auch sein, dass ein Affe vorbeikommt und sich freut. Also das ist irgendwie eine ziemlich kühne Hypothesenbildung, wenn das die Hypothese war. Und das finde ich dann nämlich auch, wenn man solche Fragen stellt, dann kann man doch fragen oder erklären, warum man sie stellt.
Richtig.
Ja, und sagen, ich frage das jetzt, weil meine Annahme ist folgende, wie stehen Sie denn dazu? So würde ich das machen in einem anderen Kontext zwar, aber da würde ich erläutern, warum ich jetzt diese Frage so stelle.
Und ich weiß, wir sind jetzt gerade ein bisschen fachlich unterwegs, aber eine Sache noch zum Thema Hypothesen oder Annahmen, die ich habe. Die Kunst ist es doch auch, dass man die dann auch wieder beiseite legen kann, wenn ich die Antwort kriege, nee, ist eigentlich nicht so.
Richtig.
Und das haben die so oft erzählt und sie betonen ja auch so oft. Und dann haben die mich nochmal gefragt und nochmal gefragt. So nach dem Motto, wenn ihr jetzt mir nicht sagt, was ich hören will.
Sagen Sie endlich, was ich hören will, ja.
Schwierig, echt schwierig.
Okay, dann in die nächste Runde.
Ja, und dann ging es eigentlich weiter. Dann wurde ich über meine Frau ausgefragt. Es fing eigentlich relativ harmlos an, als wir uns kennengelernt haben. Und das war eigentlich alles ganz, ganz nett und da erzähle ich auch gerne rüber und da konnte ich dann auch sagen, was uns beiden wichtig ist und was wir quasi, oder was uns zusammenhält, meiner Meinung nach. Und genau, und dann war die erste Frage, die dann quasi ein bisschen tiefer ging, was ich an meiner Frau schätze und was sie an mir schätzt. Dann war natürlich die Frage, ob wir uns streiten. Da war ich auch völlig hilflos. Ja, ich habe im Endeffekt gesagt, dass wir uns prinzipiell gar nicht richtig streiten, weil für mich Streit quasi laute,
Auseinandersetzungen.
Ja, laute Auseinandersetzungen mit Tränen und Kampf. ja, bedeutet. Und dass wir eher ja, Unstimmigkeiten haben, diskutieren, Auseinandersetzungen, aber dass wir nicht an irgendwelchen Punkten sind, wo wir uns quasi anschreien oder uns quasi voneinander für mehrere Stunden trennen müssen. Und ich glaube, das war denen auch nicht recht, weil die haben dann versucht, irgendwie was rauszukriegen, dass wir uns streiten und in welchen Situationen. Im Endeffekt war meine Antwort trotzdem die gleiche.
Egal, wie lange wir nachgefragt haben.
Egal, wie viel ich überlegt habe, ob wir uns irgendwo streiten, für mich war die Antwort eigentlich, dass es an sich kein richtiger Streit ist.
Mhm.
Und dann wurde ich gefragt, was mich denn an meiner Frau stört.
Ja, das war eine sehr lustige Antwort, wie ich finde. Ich glaube, zu dem Zeitpunkt war es ja auch alles schon ein bisschen zu bunt. Jedenfalls hast du gesagt, es wird dich stören, wenn ich ein Messer mit Holzgriff spüle und nass liegen lasse. Das stört dich.
Ja. Naja, und dann wurde ich natürlich auch gefragt, im gleichen Atemzug, wer denn die Oberhand hätte. Weil sie wollten auch so ein bisschen darauf hinaus, wenn es zum Beispiel um unseren Sohn geht, ja, wer quasi entscheidet, was richtig oder falsch ist oder was gemacht wird. Zum Beispiel, welche Ernährung er bekommen soll. Und
auch so, wer da das Sagen hat.
Ja, wer das Sagen hat.
Ich hätte nur noch gefragt, dass sie es so formuliert hätten, wer die Hosen anhat.
Ja, oder in unserer Beziehung. Oder wer ist denn der Mann?
Ja, genau. So eine Frage haben wir übrigens auch schon mal bekommen. Aber das ist vielleicht nochmal ein anderes Thema von einer unserer Hebammen.
Und eine Frage hatte ich noch, welche Hobbys wir haben, gemeinsam sowie getrennt. Genau, eine Frage kam noch, da ging es um mein Outing, wann ich mich geoutet habe und wie das für meine Eltern war.
Ja, und du solltest von meinem Outing ja auch noch erzählen, danach haben wir ja auch noch gefragt.
Stimmt. Genau, du warst ja auch nicht mehr.
Ich war nicht mehr da, genau, und dann musstest du meine Outing-Geschichte auch noch darlegen.
Ja.
Ja, ich glaube, im Großen und Ganzen waren das die Fragen zumindest, die, an die wir uns dann danach noch erinnern konnten. Wir haben direkt danach versucht, das alles einmal kurz aufzuschreiben. Das eine oder andere fehlt bestimmt, aber das ist jetzt grob, das in diesem Gespräch besprochen wurde.
Emily kann es gut nachvollziehen mit dem Holzgriff im Wasser liegen lassen. Ich habe nämlich mein Messer mit Holzgriff in die Spülmaschine getan und wir hätten uns fast scheiden lassen.
Und nicht nur einmal. Du machst es immer wieder. Und Kochlöffel aus Holz in die Spülmaschine.
Weil die sonst nicht sauber werden.
Es geht aber nicht. Die schmecken weißt dann du, komisch, wenn man da irgendwie so Soße mitrührt.
Ich will aber auch nicht meinen Milchhase mit dem Tomatensoßen-Kochlöffel umrühren.
Mm, das ist unglaublich. Ja, so viel zu dem Thema. Sollen wir da eigentlich noch irgendwas zu sagen?
Eigentlich muss man nicht viel dazu sagen, außer dass es so eine gute Antwort war.
Also echt, two thumbs up für diese Antwort.
So trocken.
Großartig. Was
anderes kann man darauf eigentlich nicht sagen.
Ja.
Und wer die Hosen anhat und so weiter, ich glaube, man muss nichts mehr dazu sagen. Ja, und wieder die Frage, was ist das Ziel? Was wollt ihr eigentlich wissen? Zu diesem Thema, da fällt mir echt nichts ein. Da finde ich einfach, das ist sehr unverhältnismäßig. Also man kann das auch weniger intensiv betreiben. Also dann nimmt sie mir jemand schon sehr genau.
Ja gut, ich meine, jetzt ist ein Jugendamt keine Beratungsstelle. Ja? Und sie müssen natürlich viele Informationen irgendwie in einem Gespräch generieren, um zu einer Einschätzung zu kommen.
Ja.
Ist jemand wirklich geeignet sozusagen, dieses Kind anzunehmen, zu adoptieren? Also insofern, da bin ich ein bisschen zwiespältig. Einerseits glaube ich, dass eben genau das ist nicht vergleichbar mit einem Beratungsgespräch, sondern es ist ja quasi eine Prüfung irgendwie, der man sich da unterstellt. Und insofern ja, aber tatsächlich, da stimme ich dir zu, ich finde die Fragen, also wie ist das eigene Outing verlaufen? Wie ist die Beziehung der Eltern heute zueinander? Was ärgert sie an ihrer Frau irgendwie? Also da denke ich mir, okay, interessant wäre es doch mal, was über das Kind sozusagen zu erfahren. Also eher im Sinne von, was haben sie für gemeinsame Werte? Wie wollen sie ihr Kind erziehen? Das waren Fragen,
das wurden wir gefragt
wurden. Mhm. Da wurde immer viel Bezug zu unserem Kind hergestellt und da natürlich auch geschaut von der Mitarbeiterin, die uns sozusagen geprüft hat, ob wir da ja auf einer Linie sind oder da, wo wir nicht auf einer Linie sind, wie wir da miteinander umgehen. Also da wurde schon auch auf unsere Art miteinander zu sprechen und an Themen dran zu bleiben, glaube ich, geschaut. Und das finde ich dann auch in Ordnung. Das gehört da, finde ich, dann auch hin.
Ja.
Aber ja, die anderen Fragen
irritieren mich nachhaltig.
Und sie betonen ja auch so, also die Mitarbeiterinnen, dass sie das schon ganz oft hatten und dass sie da viel Erfahrung haben. Und da, ja, finde ich, dafür steckt da schon ganz viel Klischee drin und ja. Vorurteile über Frauen, ja. Paare, wer da irgendwie der Mann ist. Also das haben sie vielleicht nicht so gesagt.
Nee, aber, haben sie nicht. Aber natürlich irgendwo sind wieder so Rollenbilder irgendwo da drin, ja. Wo man sich schon ein bisschen fragt, ja, nu, wo soll denn jetzt die Reise hingehen? Okay, letzte Runde.
Eine Sache fanden wir ziemlich gut. Und zwar, ich weiß nicht mehr genau, wie wir darauf kamen, aber die Dame, die zusätzlich bei dem Gespräch mit dabei war, die fragte, glaube ich, irgendwann, ob wir Kinderbücher zu dem Thema haben. Und da hat sie uns dann ein bisschen Literatur empfohlen und hat diese Kinderbücher dann auch rübergeholt, dass wir einmal reingucken konnten. Und dann haben sie uns noch gefragt, ob wir Interesse daran hätten, mit anderen Regenbogenfamilien vernetzt zu werden, weil sie ja ziemlich viele Regenbogenfamilien dort durch die Stiefkindadoption auch sitzen haben. Und genau, ob da einfach Interesse besteht, dass Kontakt hergestellt wird. Und da sind wir ganz gespannt, ob Kontakt auch hergestellt wird.
Ja, und das war auch ein bisschen lustig.
Ach ja,
stimmt. Weil wir wurden dann gefragt,
ob wir eine Vorliebe hätten. So haben sie es, glaube ich, formuliert. Nee, anders, stimmt gar nicht. Nee, sie haben es anders.
Ich glaube, die haben das so gesagt, dass ob wir Frauen bevorzugt kennenlernen möchten.
Ja, und ich habe sofort Ja gesagt. Ich hatte aber im Kopf, dass sie uns einfach generell nach Regenbogenfamilien fragen. Weil ich mir dachte, hä, also logisch, es geht doch im Regenbogenfamilien. Also ja, ja, ich habe dieses Jahr förmlich in den Raum geschrien. Mhm. Und dann habe ich erst gecheckt, was sie wirklich gefragt haben. Und dann sagtest du, glaube ich, von wegen, nee, Männerpaare, ne, geht quasi genauso. Und ich sagte dann, ja, nee, genau, wir haben keine Vorliebe. Genau.
Ich dachte, okay. Und ich nur so, ja, ich glaube, Männer wären auch okay. Ja, das war echt lustig.
Eine Frage, die noch gestellt wurde ganz am Anfang, als ich auch noch mit dabei war. Und zwar wollten sie von uns wissen, wann wir vorhaben, mit unserem Sohn darüber zu sprechen, dass er einen Spendervater hat. Genau.
Es ging ja auch ein bisschen darum, um die Findung.
Identitätsfindung, ja, genau. Findung, stimmt.
Von
genau.
Ihm selber.
Da sagten sie dann, dass es ja wichtig wäre.
Genau.
Weil sie wollten ein bisschen darauf hinaus, dass er ja quasi jetzt keinen Mann als Bezugsperson hat. Und dann haben wir gesagt, naja, nur weil jetzt kein Papa im klassischen Sinn da ist, heißt es ja nicht, dass unser Sohn keine Männer in seinem Leben hat. Es gibt die Opas, es gibt einen Patenonkel. Und da haben sie dann gefragt, ob wir das bewusst so gewählt haben, dass es einen Patenonkel gibt. Gleich zu Beginn des Gesprächs, das ist uns jetzt auch gerade nochmal eingefallen, hat sie uns dann quasi noch kurz erklärt, wie es weitergeht, nämlich, dass ja auch noch ein Hausbesuch auf uns wartet. Und da hat sie dann ganz wunderbar erklärt, dass es ja dafür da ist, dass sie kommen dann übrigens auch zu zweit, dass sie sich einmal die Wohnverhältnisse anschaut, wie die Beziehungen untereinander sind, wie wir mit ihm umgehen, wie die Interaktion ist, dass sie sich das dann alles ganz genau anschaut.
Ja, fand ich auch ein bisschen lustig, weil im Endeffekt haben sie das schon so formuliert, dass das auf uns beide geschaut wird und auch wie meine Frau quasi mit unserem Sohn umgeht. Und da dachte ich mir auch wieder, es kann doch nicht wahr sein.
Also das hat uns einfach gezeigt und das hat mich auch von Anfang an so gewurmt. Ich musste wirklich aufpassen, dass ich nicht frech werde, dass diese Frau es irgendwie nicht verstanden hat. Sie hat sich so an ihre Richtlinien geklammert, die sie ja scheinbar nun mal hat, dass sie, es wirkte einfach so, als hätte sie überhaupt nicht verstanden, worum es geht, dass dieses Verfahren für uns eigentlich überhaupt nicht gemacht ist, weil es ist nun mal Fakt, unser Sohn hat zwei Mütter und daran wird auch ein Hausbesuch ja nichts ändern und ob eine Adoption jetzt quasi stattfindet oder nicht, also das hängt einfach überhaupt nicht miteinander zusammen und dass sie dann nochmal so betonen musste, dass sie sich die Wohnverhältnisse anguckt und ne, ob wir Beziehungen aufgebaut haben und bla bla bla, fand ich unmöglich. Über 1,5 Stunden warst du in diesem Gespräch und ja, konntest da Rede und Antwort stehen. Generell, also wie gesagt, die beiden Damen waren an sich nett, aber uns haben einfach ganz, ganz viele Fragen gezeigt, dass
ja, das ist alles noch ja, überhaupt nicht richtig ausgebaut ist.
Es ist ja wie eine Bewährungsprobe. Und das ist einfach Quatsch, denn wie gesagt, unser Sohn hat zwei Elternteile.
Das wird sich auch nicht ändern.
Das wird sich auch nicht ändern. Genau, aber dieses Gespräch haben wir jetzt erstmal hinter uns gebracht. Jetzt kommt noch der Hausbesuch, der in recht naher Zukunft auf uns wartet. Da werden wir dann auch nochmal von berichten. Naja, und abschließend geht das Ganze dann ans Gericht. Und dann hoffen wir, dass diese Nummer bald durch ist.
Und wie war jetzt das Gespräch an sich für dich? Hast du dich unwohl gefühlt oder würdest du sagen, an sich war es im Großen und Ganzen für dich in Ordnung?
Ich fand es nicht total unangenehm, das Gespräch, das jetzt nicht. Ich habe aber einfach gemerkt, dass ich mich währenddessen über manche Verhaltensweisen, vor allem von der einen Dame, einfach geärgert habe und über bestimmte Fragen und über dieses extreme Nachhaken. Also das hat mich einfach geärgert. Und da musste ich wirklich mich manchmal auch so ein bisschen zurücknehmen, das habe ich ja eben schon mal kurz angeschnitten, dass ich da nicht irgendwie das durchscheinen lasse und frech werde. Weil bestimmte Sachen haben mich einfach geärgert. Im Großen und Ganzen fand ich jetzt aber nicht, dass es ein unangenehmer Rahmen war. Zumindest nicht für mich. Ich hatte dich ja die ganze Zeit an meiner Seite. Und vor allem diese eine Frau, die hat es schon aufgelockert, fand ich. Wie war es für dich?
Genau, fand ich auch, dass es wirklich sehr, sehr, sehr gut war, dass die andere Frau mit dabei war. Zu Beginn war ich auf jeden Fall sehr nervös. Und ich glaube, das hat man auch gemerkt. Und dann hat sich aber die ganze Lage entspannt. Und das hat mir geholfen, entspannter die ganze Situation zu sehen. Und auch im Hinblick auf die Fragen, die noch kamen. Weil dadurch konnte ich viel besser darauf reagieren, als wenn ich die ganze Zeit angespannt und nervös gewesen wäre. Und da du dann ja auch nur mal gegangen bist, was in dem Moment überhaupt kein Problem war. Mhm.
Dennoch muss ich sagen, und damit habe ich nicht gerechnet, fand ich die Fragen extrem privat. Sie wollten extrem viel und detailliert wissen. Ich fand es eine maßlose Grenzüberschreitung, auch wenn der Rahmen an sich nett war, fand ich die Fragen echt grenzüberschreitend. Und bestimmte Sachen waren auch wirklich einfach eine Frechheit. Das muss man sich leider einfach gefallen lassen, wenn man dieses Verfahren durchläuft. Das ist so. Ich hoffe, dass sich das jetzt sehr, sehr bald ändert. Ja, da kann man wirklich nur sagen, Augen zu und durch. Wie gesagt, der Hausbesuch kommt noch. Davon werden wir dann auch wieder berichten. Und ja, wir melden uns dann wieder zu Wort.
Genau, bis dahin.
Bis dann.
Ja, eigentlich braucht man dem jetzt gar nichts mehr hinzufügen. Ich finde, dass der Abschluss es ziemlich klar auf den Punkt bringt. Es ist ein Verfahren, wo man durch muss, leider. Und das ist, glaube ich, eine Variante, die wir hier hören, wo die Auslegung der gesetzlichen Grundlagen irgendwie nicht wirklich gut adaptiert wird auf die Situation. Es geht um eine Regenbogenfamilie, wo gemeinsam ein Kind geplant und in die Familie geboren wurde und es jetzt nur darum geht, in Anführungsstrichen nur darum geht, dieses Kind rechtlich abzusichern und der annehmenden Mutter eben die Möglichkeit auch zu geben, wirklich auch rechtlich hundertprozentig Mutter zu sein. Emotional ist sie es eh schon. Ja. Also insofern, worum geht es hier eigentlich noch?
Und eine Familie sind sie auch schon.
Genau, also da will man eigentlich doch Leuten nicht Steine in den Weg legen und vor allen Dingen, man will doch im Sinne des Kindeswohls, was ja immer das große Thema bei diesem Verfahren ist und was ja immer eine Aufgabe des Jugendamts ist und auch eine sehr wichtige Aufgabe, dafür Sorge tragen, dass dieses Kindeswohl umgesetzt werden kann. Und ich denke mir immer, und die armen Eltern, wo die so durch müssen.
Naja.
Also das Elternwohl sollte manchmal auch berücksichtigt werden vielleicht.
Ich bin gespannt auf den nächsten Termin, auf den Hausbesuch und unseren Bericht dazu.
Ja, so und jetzt trinken wir erstmal einen Schnaps. Du musst Wäsche aufhängen.
Prost.
Ja.
Danke euch fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge von Familienbildung, dem Podcast rund um Familie und LGBTQ+-Themen.